HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute zu Gast Katharina Thalbach, Gastgeber Johanan Schelljem. Katharina Thalbach, der erste Film mit Ihnen, den meine Kinder zumindest gesehen haben, der spielte auf einer Weide, von Detlef Buck inszeniert, Hände weg von Mississippi. Und Heidi Kabel aus Hamburg spielte mit. Jetzt sind sie auf den Hund gekommen. Wuff heißt der Film, wieder von Detlef Buck. Und da spielen sie, na gut, bevor ich sage, was sie da spielen, sagen sie es mir selbst.
Ich spiele dort eine sehr temperamentvolle Rentnerin, die eigentlich nur noch mit Rollator sich fortbewegen kann, aber natürlich einen entzückenden Mops besitzt und dem Leben sehr huldigt in jeder Beziehung, dem Alkohol, den Männern. Ja, und das nimmt manchmal auch ein böses Ende. Aber ich fand sie entzückend, diesen Charakter.
Die Person ist grauenvoll. Das heißt, es ist eine, also die schrägste Alte, die ich bisher auf der Leinwand gesehen habe.
Oh ja, also da, ich weiß es nicht, da ich habe Bette Davis des Öfteren gesehen, da kann ich sagen, die ist wirklich schräg, aber sie ist auch ein großes Vorbild von mir.
Sie kennen kein Pardon.
Pardon, wofür? Das ist die große Frage.
Wann spielen Sie Ihre Fassung von der unwürdigen Greisin von Brecht?
Ich weiß es nicht, wenn jemand sich dafür interessiert und es mit mir inszeniert, dann würde ich mich sehr freuen.
Wo endet denn diese Person, Katharina Thalbach, und wo beginnt die Illusion, die ich mir und alle anderen sich von dieser, bei Munzinger, der Bibel aller Journalisten, steht Theater, Schauspieler, Filmschauspieler, Fernsehschauspieler, Regisseur, dann ist Ihnen eingefallen, dass Sie vielleicht eine Frau sein könnten, also deutsche Schauspielerin und Regisseurin. Also wo fängt diese Phantasmagorie an? Wo liegt da die Grenze?
Also ehrlich gesagt, ich denke darüber nie nach, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo es anfängt und aufhört. Ich habe jetzt gerade so viele große Zeremonien hinter mir, angefangen von Geburten, Einschulungen, Hochzeiten, aber leider auch Beerdigungen. Also den ganzen Kreislauf des Lebens, wo ich dann natürlich auch nachdenke, ja, wo fängt was an, wo hört was auf? Aber das hat eigentlich mal mit meinem kleinen Leben zu tun. Ja, nicht mit der Kunst.
Ihr kleines Leben ist ja ein großes Leben. Wie jüdisch ist dieses Leben eigentlich gewesen, je gewesen?
Das kann ich auch so klar nicht beantworten. Ich hatte zwei Männer in meinem Leben, die jüdisch waren. Und die haben, also besonders der eine, Thomas Brasch, der hat mich sehr geprägt. In jeder Hinsicht, in künstlerischer Hinsicht, in menschlicher Hinsicht, in politischer Hinsicht. Das weiß ich nicht, inwieweit das wieder was mit dem Jüdischsein zu tun hatte. Ich habe jüdische Vorfahren. Ich heiße ja eigentlich Katharina Joachim genannt, Thalbach. Das ist aber sehr verschummelt worden dann während der Arisierung. Und da sind die Spuren auch sehr verwischt worden aus Angst. Deswegen weiß ich das alles nicht so ganz genau.
Na, der Kern des Judentums scheint Ihnen Ihr Leben lang lichtig gewesen zu sein. Dieser alte jüdisch-amerikanische Witz. Bei jedem der jüdischen Feste, sie haben versucht, uns umzubringen, hat nicht geklappt, gehen wir was essen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall bei mir. Aber da meine Mutter nicht jüdisch war und nach jüdischen Gesetzen gilt nur die Mutter, bin ich natürlich nicht jüdisch.
Ihnen ist die Familie schrecklich wichtig.
Das schrecklich wichtig, glaube ich, beschreibt vielleicht ein bisschen. Ja, sie ist mir sehr wichtig. Generell, also weil ich finde es schön, viele Menschen um mich haben zu können. Es muss nicht sein. Ich bin sehr gerne allein. Aber ich finde es auch ganz toll, wenn ich auf einmal merke, ja, da sind viele Menschen, die mich einfach nicht verlassen dürfen, weil sie meine Familie sind. Das finde ich natürlich sehr praktisch.
Essen Sie gern?
Wahnsinnig gern. Ich bin ja auch mit einem Koch zusammen.
Ja, deswegen frage ich ja gemeinerweise.
Ich esse sehr, sehr gerne. Ja, und er bekocht mich auch. Ich darf mir immer wünschen.
Aber Sie sehen noch nicht richtig birnenförmig aus. Also bevor Sie Kohl spielen, müssen Sie noch ein bisschen futtern.
Dafür gibt es Wartons.
Bei Friedrich dem Großen hat es ja geklappt.
Genau.
Ja, aber wo bleibt die Konkurrenz? Sie sind mit Thomas Brasch, da habe ich gerade ausgerechnet, war die Anna, ihre Tochter, 3 Jahre alt.
Mhm.
3 Jahre nach der Ausbürgerung von Wolf Biermann, nach dem Kölner Konzert, in den Westen gegangen. Und Brasch war der große, ja, Schriftsteller, Theatermann, Regisseur. Erzählen Sie mir von diesem Verhältnis und von der Konkurrenz oder der Nichtanwesenheit der Konkurrenz zwischen diesen Partnern, Ihnen und Thomas Brasch.
Konkurrenz, das, es war ein sehr produktives Verhältnis, weil ich natürlich als Schauspielerin und Helene Weigel Schülerin, er hat auch im Archiv, das Brecht, also er hat im Brecht-Archiv bei Helene Weigel gearbeitet. Wir lernten uns über Brecht eigentlich kennen, über Helene Weigel und den Stücken, Gedichten und Schriften von Bertolt Brecht. Und das hat uns irgendwie, ich war damals ja noch sehr jung, ich war 15, er war 9 Jahre älter, kam gerade aus dem Knast, weil er Flugblätter verteilt hatte, gegen den Einmarsch in die GSSR von der Sowjetunion. Und war natürlich, er sah bildschön aus. Und das war, also es war eine, ja, rundum sehr produktive, sehr heftige Beziehung, Konkurrenz, ich weiß es nicht. Natürlich, Thomas war Schriftsteller und ich glaube, ein Schriftsteller hat immer eine gewisse Eifersucht auf Leute, die in einem Kollektiv arbeiten. Und es war auch immer ein großer Traum von ihm, auch die Schriftstellerei, ähnlich wie Brecht es ja auch gemacht hat, mit Partnern ein wenig weniger einsam zu gestalten. So dass ich in den großen Genuss kam, dass er mich auch teilweise als Partner angesehen hat während der Arbeit. Was später natürlich noch kräftiger wurde, als ich anfing, Regie zu machen, wo wir sehr viel über Shakespeare diskutierten, ich auch sehr viel Shakespeare inszenierte und er die Übersetzung eigentlich immer bei mir zu Hause machte, sodass ich ihn bekochen konnte, aber dass wir gleichzeitig auch über alles Mögliche diskutieren konnten, was für mich eine Lehranstalt erster Güte war.
Haben Sie sich da gegenseitig begeistert oder korrigiert?
Ja, Brasch hat mir sehr, sehr viel vorgelesen, aber auch andere Dichter. Also ich habe Kafka nie selber gelesen. Das kenne ich wirklich nur mit der Stimme von Brasch. Und dadurch konnte ich es auch lesen, weil ansonsten hat mich das irgendwie, bin ich da nicht rangekommen. Das Gleiche gilt für den damals, als ich jung war, sehr, sehr populären Hermann Hesse. Habe ich nie selber gelesen, wurde mir immer vorgelesen. Aber ich habe Thomas auch sehr viel vorgelesen, gerade seine eigenen Texte. Und ich weiß nicht, ich glaube schon, dass wir uns da gegenseitig befruchtet haben, aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich was damit zu tun hat, dass wir unterschiedliche Berufe hatten. Also ich denke schon, dass ich die Texte, ich hoffe zumindest, nicht nur mit dem Körper erfasse, sondern ein bisschen auch mit dem Kopf. Und bei Thomas, glaube ich, war es ähnlich. Er hat sehr gerne getanzt und gesungen und das haben wir auch manchmal zu Worten gemacht.
Erzählen Sie mir von den Festen damals.
Da kann ich Ihnen gar nicht von viel erzählen, weil das würde jetzt zu viel Zeit in Anspruch nehmen, weil die waren immer, sie waren nicht nur damals, sondern sie waren eigentlich lange oder eigentlich bis, sie waren immer sehr, sehr feucht.
Haben sich denn die Feste Ost und West unterschieden? Die Feste von Wolf Biermann sind ja zumindest Stasi dokumentiert.
Ich glaube, die Feste waren damals generell anders. Es gab so viele Dinge nicht, die es heute gibt. In der DDR gab es, wenn man nicht unbedingt, ich weiß nicht, was für Beziehungen hatte, wie hatten wir nicht. Es gab nur die Droge, Alkohol und Zigaretten. Andere Drogen gab es nicht. Die Droge Musik, die war natürlich für uns im Osten natürlich noch sehr viel stärker, weil wir so viel dafür tun mussten, um die neuesten Sachen, die herauskamen in der Rockmusik, das mussten wir uns erkämpfen, jede Schallplatte. Und dadurch war das natürlich, alles hat das einen riesen Stellenwert für uns. Also wir haben uns unser eigenes kleines Woodstock bei den Festen gemacht.
Nicht das kleine Woodstock am Karpfenweiher.
Nein, das meine ich jetzt nicht. Nein, das war meistens der Fluss, es floss zu Hause.
Was für Musiken haben Sie gehört? Ich habe vor kurzem den äußerst unglücklichen, aber begnadeten Schriftsteller André Herzberg kennengelernt, der damals Leadsänger bei Pankow war, einer Band, die in der DDR weltbekannt war.
In der DDR weltbekannt ist auch eine schöne Formulierung. Ja, ich kannte André auch. Also der war auch mit Thomas befreundet. Und ich glaube, ich habe die Musik ja meiner Zeit gehört. Das waren die Beatles, die Stones, das war Dylan, das war Jimi Hendrix, die Doors. Das war unsere Musik. Die geliebt.
Sagen Sie mir spontan einen Titel, der Ihnen gefällt, den wir jetzt spielen.
Es gab ja immer diese Diskussion Beatles oder Stones und meistens waren die Beatles eher feminin für die Mädchen gedacht und die Stones eher für die Jungs, was so nicht stimmte. Es hat sich dann natürlich auch gemischt, aber ich habe mit den Beatles angefangen und da war wirklich immer Cry for No One. Das war für mich ein genialer Titel, unter anderem, weil er natürlich auch da mit klassischen Elementen gearbeitet hat.
Cry for No One von den Beatles auf Wunsch von Katharina Thalbach zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur.
Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears, cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you.
Cry for No One von den Beatles. Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur Katharina Thalbach, Gastgeber Johannan Schelljem. Frau Thalbach, haben sich denn die Feste im Westen unterschieden von denen im Osten? Beziehungsweise, ich verstecke die Frage dahinter, wie es dieser Mutter von einer dreijährigen Tochter, mit drei sind die Kinder doch durchaus strapaziös, wie ging es ihnen im Westen?
Das war sicher anfangs nicht so leicht, weil wir natürlich in der DDR viel besser versorgt waren als Frauen oder als Mütter mit Krippen und ärztlicher Versorgung. Wenn die Kinder krank waren, war man ja automatisch selber krankgeschrieben als Mutter, ohne Angst haben zu müssen, dass man seinen Arbeitsplatz verliert. Also Dinge, von denen man heute nur träumen kann. Das war schwierig am Anfang, ja. Daran musste ich mich sehr gewöhnen. Ich hatte allerdings das große Glück, dass ich eine sehr, sehr große Verwandtschaft hatte. Schon im Westen, ja, weil meine Mutter kommt ja aus einer Charlottenburger Familie, die sie ja verlassen hat, damals um zu Bertolt Brecht zu gehen, ans Berliner Ensemble, in die sowjetisch besetzte Zone, wie es damals hieß. Und als die Mauer kam, ja, dann war das klar, dann waren wir in Ostberlin und die Familie in Westberlin. Aber dadurch hatte ich natürlich auch Leute, die mir geholfen haben mit meiner Tochter. Also ich konnte sie dann bei meiner Tante erstmal unterbringen und bis ich dann nach langen, langen Kämpfen zum Beispiel einen Kindergartenplatz gefunden habe.
Haben Sie 1961 am 13. August noch den springenden Polizisten erlebt? Da waren Sie 7.
Ich habe ihn nicht persönlich erlebt, nein. Wir hatten auch keinen Fernseher, aber ich erinnere mich an den Bau der Mauer natürlich noch ganz genau, ja.
Wie wurde der diskutiert in der Familie?
Der wurde gar nicht diskutiert, der war da, der war schrecklich, das war furchtbar. Meine Mama hat geweint und da gab es ja nur noch meine Mutter und mich. Also das, und ich war dafür, glaube ich, auch für Diskussionen, für politische Diskussionen viel zu klein.
Na klar, es war wenn eine Stimmung dann.
Ja, die war nicht besonders positiv, das kann man nicht sagen.
Sie haben aber dann bei Volker Schlöndorff, also 78 war das dann, die Blechtrommel gespielt unter Ganzkörpereinsatz. Und ein Jahr vorher, wenn ich mich nicht irre, Margarete von Trotta, das zweite Erwachen der Christa Klages, das war ja ein eminent politisches Stück in einer aufgeheizten Bundesrepublik, die gegen den Staat rebelliert hat. Wie ging das alles zusammen mit der Mutter und der Familie und der Partnerschaft?
Meine Mutter, die starb ja 1966.
Nein, ich meine mit Ihnen als Mutter, Entschuldigung.
Ach so, mit mir als Mutter. Wie gesagt, sehr kompliziert, ne? Also, aber Gott sei Dank, Familie hat geholfen Und dadurch ging das. Ich hatte da riesiges Glück, muss ich zugeben. Also das war schon toll. Das lief aber schon wahrscheinlich auch ein bisschen über die Popularität von Thomas Brasch, der natürlich mit seinem Buch Vor den Vätern sterben die Söhne großes Aufsehen erregte. Übrigens muss ich dazu sagen, da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sich den Film Die Brasch-Familie anzugucken, was ein Dokumentarfilm ist, der seltenerweise in den Kinos läuft. Hier in Berlin sehr, sehr erfolgreich. Ich kann das auch nur wieder mal in den Westen empfehlen, weil ja da manchmal, das ist wirklich interessant, weil das, glaube ich, die Geschichte einer jüdischen Familie und die eben beginnt im Faschismus oder sogar noch ein bisschen vorher und dann bis eben in unsere Zeiten hinein. Das ist irrsinnig interessant. Also da muss ich gar nicht viel reden. Gucken Sie sich den Film an. Das lohnt sich. Ebenso wie Gundermann. Oder der Film Wuff.
Ja, über den Film Wuff sprechen wir.
Nein, ich war jetzt der kleine Versuch, die Leute in gute Filme zu locken. Okay. Weil Gundermann und die Brasch-Familie und Wuff sind drei sehr unterschiedliche Filme, aber alle drei toll. Ja, und das war natürlich, lernte man sich dann kennen. Also auch die Intellektuellen des Landes trafen sich dann natürlich auch über Grass, den wir natürlich auch schon vorher kannten, weil er ja viel auch in der DDR war, sowohl bei Henna Müller als auch bei Biermann und so. Also es gab da schon so eine gewisse Community, die sich da irgendwie miteinander verbunden hat. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem zeigen muss, dass man was kann. Und da war ich sehr froh, dass ich das sowohl mit der Trotter als mit Schlöndorff, dass ich diese beiden Sachen machen konnte, weil das war schon ja eine Art Sprungbrett für mich, ja.
Sie haben ab und zu Kollegen erzählt über ihre Freude, über die Freude, kreativ mitzuwirken an Inszenierungen, jetzt als Schauspielerin. War das bei Schlöndorff auch so? Gibt es etwas aus der Blechtrommel, was durch die Probenarbeit entstanden ist? Oder war das alles Ansatz des Regisseurs und wunderbare, leidenschaftliche Ausführung von Katharina Thalbach?
Volker war da eigentlich immer sehr offen. Wir haben immer ziemlich intensiv probiert vorher die Szenen. Und wenn wir Einfälle hatten, dann war er da sehr, sehr offen. Also da konnte man wirklich Vorschläge machen. Man musste natürlich damit rechnen, dass auch Sachen abgelehnt werden. Aber es wurden auch durchaus Vorschläge angenommen. Sicher, wir hatten eine riesen Diskussion vorher, was die Nacktszenen betraf, weil da wollte ich das nicht unbedingt so machen, wie sich das die Herren vorgestellt hatten. Ich habe da eine gute Lösung gefunden. Und ich habe alles, was nicht zu sehen sein sollte, mit schwarzem Molton abgeklebt und dann musste halt geschnitten werden. Ich will jetzt keine Illusionen versauen, aber ich war nicht nackt.
Ich kann mich an keine Nacktaufnahmen, ich kann mich nur an Ihre großen Augen erinnern und das waren die größten. Und natürlich an Ihre Spucke, weil Ihre Spucke spielt eine eminent wichtige Rolle in diesem Film.
Ja, das ist das berühmte Brausepulver. Und das ist natürlich eine der tollsten Szenen, finde ich auch schon im Buch. Also wie er da Erotik übersetzt, Gras, das ist schon ziemlich klasse.
Wo Sie den David...
David Bennett, ja.
...animieren, ihn Brausepulver in den Bauchnabel zu streuen und dann mit seiner Spucke es zum Brausen zu bringen.
Zum Blubbern.
Genau, wie war denn Mario Adorf, der Bösewicht aus den Winnetou-Filmen?
Ach, Mario Adorf, das ist wirklich teilweise Mario, wenn ich den treffe. Und wir haben uns jetzt das letzte Mal vor anderthalb Jahren getroffen. Da geht mir immer wieder das Herz auf. Mario ist wirklich ein äußerst warmherziger, begeisterungsfähiger, immer noch in seinem hohen Alter Partner gewesen, der aber immer freundlich war. Also das habe ich, der war ja ein Riesenstar für mich, als ich damals mit ihm drehte. Und das hat man bei der Arbeit nie gemerkt. Das war wirklich, und er ist vor allen Dingen, er hat einen wahnsinnigen Spieltrieb. Und wir hatten ja nun auch eine sexuelle Szene miteinander. Und die hat viel Spaß gemacht, weil ich hatte sehr viel Watte zwischen den Beinen. Er konnte sich austoben, wie er wollte. Es war herrlich.
Ich erinnere mich da wiederum nur an das Brett, das der kleine David irgendwo dazwischen klemmt.
Sie sind aber auch charmig.
Ja, und wieder an ihre großen Augen. Es gab noch Charles Aznavour, den ich sonst wenig in Filmen gesehen habe. Das war ein Spielzeughändler, ein jüdischer. Haben Sie da eine Erinnerung an ihn?
Leider nicht, weil ich war, ich glaube mit 14, ich war so verliebt in Charles Aznavour. Also natürlich auch in seine Filmrollen, Schießen Sie nicht auf den Pianisten, aber vor allen Dingen natürlich in seine Stimme und in seine Chansons. Und ich war so traurig, dass ich keine Szene mit ihm hatte.
Das bedauern wir beide noch heute.
Ja.
Sie sind ja gereist wie der Teufel. Die Dreharbeiten haben sich sehr gezogen, hat Volker Schlöndorff mir erzählt.
Nun ja, ich war aber nur in Berlin und in Gdańsk, also in Danzig.
In Danzig haben Sie ja später wieder gedreht. Eine Variation von Mutter Courage.
Ja, die Heldin von Danzig, das war Streik. Das war eigentlich über die Anna Valentinovic. Das war im Grunde genommen die zweite Person hinter Lech Wałęsa und der ganzen Aufstände in Polen von der Werft in Danzig, wo dann auch Solidarność gegründet wurde. Eine wahnsinnig spannende Figur, eine Kranführerin von der Werft, die ja unerbittlich da wirklich gekämpft hat für die Rechte und auch so angstfrei war. Sie ist dann in Wirklichkeit ja umgekommen während dieses Flugzeugabsturzes von dieser polnischen Maschine, wo ja der Regierungschef drin saß. Also ja, da war sie mit dabei. Sie ist auch noch heldenhaft zu Tode gekommen, aber sie war damals schon sehr alt. Und da haben Volker und ich, da sind wir uns wieder begegnet und ich habe da direkt auf der Werft gedreht und gearbeitet. Ich musste einen Kranführerschein machen, ich musste schweißen lernen. Es war alles sehr spannend.
Das heißt, Sie haben wirklich schweißen gelernt?
Ja.
Also Ihr Hochbett ist jetzt selbst gebaut?
Wenn ich eins hätte, würde ich es selber schweißen.
Wunderbar. Das war 10 Jahre später.
Nein, ach Gott, um Gott bewahre.
Doch, das war 1907. Ah nee, das war, das war ja 30 Jahre später.
Das war sehr, sehr viel später.
Oh, ich habe mich verrechnet wieder mal.
Ja.
Ja, Schlöndorff war 78 und das war 2000.
Das muss 2000 noch was gewesen sein, ich weiß es nicht.
Okay, dann lassen wir mal meine Rechenkünste weg und schmeißen die wieder raus.
Sie gucken mir ja auch nur in die Augen, da müssen Sie sich ja verrechnen.
Das ist wohl wahr und ich denke dann immer an den, wie nennt man das überhaupt, also so eine Schminkakrobatik wie bei Wuff habe ich noch nie erlebt. Also da haben Sie bestimmt geübt, wie man den halben Mund mit einem unaussprechlichen Lippenstift beträufelt.
Ja, der hatte ein Violett, was wirklich bemerkenswert war. Nee, das kann ich blind. Ich kenne meinen Mund.
Gut, aber zu dieser durchgeknallten Alten kommen wir immer noch. Wobei die ja, wenn man so will, der Endpunkt eines Strangs ihrer Rollen sind. Weil ich bin im Prinzip völlig fertig mit den Nerven, weil ich überhaupt nicht weiß, welchen Film und welche Rolle ich thematisieren soll. Außer dem dicken Friedrich, der ja endlich mal ein Mann gewesen ist in ihrer Darstellung. Sie haben ganz oft die Mutter Courage, muss ich jetzt gar nicht nachgucken, haben Sie bestimmt auch irgendwann irgendwo gespielt.
Die Mutter Courage habe ich in Paris gespielt, auf Französisch. Das war, meine Tochter war damals, die spielte die stumme Katrin bei Jérôme Savary am Théâtre de Chaillot in Paris. Und die wurde damals schwanger. Also, und meine Enkeltochter ist 94, nee, wann ist sie denn geboren? 95. Also war das 94. Sie sehen, ich bin auch ein bisschen schwierig mit Zahlen. Obwohl ich in Mathe gut war. Ja, so ungefähr in die Drehe muss es gewesen sein. Da habe ich Mutter Courage auf Französisch 3 Monate lang gespielt, ja. Jeden Abend außer montags.
Wie waren die Arbeiten anders? Wie haben Sie das französische Theater empfunden? Oder war das Heimat, weil Ihr Vater Ihnen die Scheu genommen hat?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin in der DDR groß geworden. Ich hatte Russisch und nachher noch ein bisschen Englisch und bin auch nicht besonders begabt in Fremdsprachen. Aber das war, das hat sich so ergeben. Jérôme Savary sah meinen Macbeth, also meine erste Inszenierung in Berlin, und wollte die unbedingt an sein Theater in Paris haben. Und da die Schließung des Schiller-Theaters stand aber kurz bevor. Und da habe ich gesagt, nein, ich möchte das gerne machen, so wie ich das immer gemacht habe. Ich möchte erst in einer Stadt spielen und dann inszenieren. Und dann hat er gesagt, okay, dann machen wir die Courage mit dir. Und ja, das war, da habe ich eine große Klappe gehabt. Wir haben es aber, das war eine Koproduktion zwischen Thalia Theater Wiener Festwochen und eben Théâtre de Chaillot. und auch noch Genf. Und wir fingen das an, 3 Wochen lang auf Deutsch zu probieren mit dem deutschen Cast vom Thalia Theater. Und dann kamen die Franzosen. Wir waren einmal durch. Und dann, ja, ich kann nur sagen, ich habe geträumt davon, dass das Theater abbrennt in Paris. Aber der Wunschtraum ging nicht in Erfüllung. Und ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, das auf Französisch zu spielen. Und dann konnte ich auch Macbeth auf Französisch inszenieren und habe jetzt vor 1,5 Jahren die große Ehre gehabt, auch an der Comédie Française auf Französisch zu inszenieren. Da habe ich Arthur Rouet gemacht.
Katharina Thalbach, wie bereiten Sie sich auf sowas vor?
Ja, sagen wir mal, da bin ich doch auch sehr gesegnet gewesen beim Spielen, jedenfalls mit einem fotografischen Gedächtnis. Meine Textbücher, die hatten 4 Linien und die habe ich dann mit verschiedenen Farben markiert. Und das erste war der Original-Brecht-Text. Darunter war dann die französische Übersetzung. Und darunter hatte ich mir dann die phonetische, also mit meiner Phonetik, die Aussprache gemacht. Das sah aus wie Finnisch, war es nur mit Äs und Ös und so, weil das ja so total anders klingt. Und dann natürlich jedes einzelne französische Wort, dafür hatte ich auch noch eine Übersetzung, was dann auch ein deutsches Kauderwelsch war, aber ich wollte jedes Wort wissen. Und das hatte ich eigentlich lange Zeit, ja, fotografiert im Kopf und konnte das auch ablesen, bis es im Blut war. Dann konnte ich damit spielen. Dann war es für mich Natur.
Und wie haben die Franzosen Sie gefeiert?
Die waren sehr, sehr, sehr lieb zu mir, ja.
Ich glaube, Sie haben sogar in Frankfurt inszeniert. Da haben Sie irgendwelche Hexen schrill auftreten lassen bei Macbeth vorneweg im Schauspiel. Kann das gewesen sein?
Das war ein Gastspiel.
Ah ja.
Das war im Theater am Turm. Das war meine erste Inszenierung, die ich gemacht hatte damals. 87 am Schiller-Theater, ja, da kamen natürlich die Hexen vor.
Da gibt es natürlich den historischen Moment, wo wir uns gesehen haben, mit Heiner Müller und, nein, mit der Zigarre und Heiner Müller. Heiner Müller hatte die Zigarre in der Hand und er stopfte sie immer aus und machte sie immer wieder an. Ich habe das nicht verstanden, aber das war so.
Ja, das war bei ihm so üblich. Ich kann den Sinn auch nicht erklären.
Was hatten Sie denn für eine Beziehung zu ihm?
Ich kannte Heiner sehr gut, weil er hat sehr, sehr viel mit meinem Vater gearbeitet, Benno Besson, an der Volksbühne damals. Und dann war er sehr befreundet. Später lernte ich ihn dann natürlich auch nochmal von der anderen Seite kennen, durch Thomas Prasch, weil die beiden waren sehr, sehr enge Freunde.
Aber das ist ja ein ganz anderes Theater als Ihre Theaterwelt.
Einer kommt vom Wort. Und so hat er auch inszeniert und das waren auch die leeren Stellen, die ihn interessiert haben in den Theatern und die sicher das Feuilleton enorm fasziniert haben. Ich mache vielleicht ein bisschen mehr Theater fürs Publikum und nicht fürs Feuilleton. Das ist sicher ein großer Unterschied, ja.
Ist aber im Prinzip ja gelogen, weil in Wirklichkeit machen Sie Theater für die Rotznase in sich selber. Also Sie wollen Spaß haben.
Ja, aber ich weiß durchaus, das kann man nicht verleugnen, auch um die ernsten Seiten des Lebens. Und ich glaube, die sind bei mir auch nicht zu kurz gekommen. Wenn ich Lucia di Lammermoor inszeniere, ist das eine wirkliche Tragödie. Ich versuche die jetzt nicht durch den Kakao zu ziehen. Ich bin nicht so ein Fan davon, was ich nicht verstehe, muss unbedingt die große Kunst sein. Davon gehe ich nicht aus. Ich verstehe es ganz gern und ich versuche so auch zu inszenieren. Die Geheimnisse, die sind sowieso da.
Welches Geheimnis steckt dahinter, dass Sie den Bassbariton Thomas Quasthoff als singenden Narr in Was ihr wollt, in eine Ihrer Shakespeare-Inszenierungen am Berliner Ensemble mit hineingenommen haben?
Gut, ich kannte Thomas Quasthoff durch Max Rabe und durch Christoph Israel, einen Komponisten und Musiker. Max Rabe muss ich ja nicht erklären. Und dort erzählte Thomas dann, dass er nach dem Tod von seinem Bruder sich entschlossen hatte, nicht mehr zu singen. Oder das Gefühl hatte, er hat auch seine Stimme, also seine Opernstimme verloren. Und ich war so fasziniert von Thomas und von seiner Lebensfreude und von seinem Witz und Humor und von seiner wirklichen Wirkung, die er schon im Wohnzimmer hatte, dass ich, als ich Was ihr wollt inszenierte am Berliner Ensemble und über den Narren nachdachte und ich den ersten Satz sehr ernst nehmen wollte von Shakespeare, wenn Musik der Liebe Nahrung ist, füttert mich weiter. So dass die Musik für mich der größte Bestandteil war. Und es ging unter anderem auch darum, dass ich mit einem Orchester der alten Musik, also der Renaissance-Musik und mit dementsprechenden Instrumente, es waren drei Musiker, glaube ich sogar nur, Liebeslieder jeglicher Fasson reingebracht hatte. Das konnten aber auch Popsongs sein, aber natürlich auch alte Renaissance-Lieder. Und ich dachte, es wäre so schön, wenn ich Thomas wieder zum Singen kriegen könnte. Und das habe ich geschafft. Und er hat ganz tolle Renaissance-Lieder gesungen, aber er hat eben auch Schüttel dein Speck gesungen. Und das fand ich dann, da war ich sehr stolz, dass ich das hingekriegt habe.
Thomas Quasthoff verfügt ja über die seltene Qualität, kleiner zu sein als Sie. Er ist ein stattlicher Mann, muss man dazu sagen. Und Sie sind 1,55 groß.
Ja, er ist etwas kleiner, ja.
Und bei Schüttel einen Speck, das geht bei diesem Mann doch durchaus auch gut.
Das war wunderbar, wie er es gemacht hat, wirklich. Der Saal hat getobt.
Das kann ich mir vorstellen. Sind Sie nicht eigentlich auch kreuztraurig, weil Ihre Inszenierungen sind so wie verflossene Lieben. Die sind einfach verschwunden und wenn diese Alte, wie im Krankenhaus, die Frau Klein, dann auf ihrem Bett liegt, mit Lippenstift oder ohne, dann hat sie sie nur in der Birne und drei andere Alte haben sie es auch, aber zu sehen ist da nichts mehr.
Ach Gott, nein, bin ich nicht. Das ist so. Ich weiß, das Theater ist eine vergängliche Kunst, aber selbst beim Film, fragen Sie mal junge Leute, wer Clark Gable war, da wird es schon schwierig. Wir sind alle vergänglich. Das alles ist vergänglich. Gut, dass ich ist ein bisschen bedauerlich, dass ich so Figuren wie Hitler oder Stalin oder ich weiß nicht wer, dass die ein bisschen länger in den Köpfen der Leute sind. Das ist natürlich ein bisschen erschreckend, aber ich habe doch die Freude damit gehabt und weiß um die Momente, wo ich anderen Leute Freude schenken konnte. Und das ist doch ein Wahnsinnsprivileg. Und dass die Dinge vergehen, das muss ich annehmen. Es lebt sich besser, wenn man das annimmt.
Muss ich mir vorstellen, dass Sie in 10 Jahren mit dem Rollator zur Oper geschoben werden und dann inszenieren und durch die Inszenierung Lebenskraft und Freude bekommen?
Der Rollator, der wird von mir geschoben und zwar in einem unfassbaren Tempo. Und ich finde das eine wahnsinnig tolle Erfindung. Und ich würde mich auch nie schämen, den zu benutzen. Ich habe jetzt Anfang dieses Jahres habe ich den Prinz Sternschnuppe in Frau Luna gespielt und aus unerfindlichen Gründen kam der auf einem, wo man so wie auf dem Moped fährt, aber auch für ältere Herrschaften so ein E-Roller. Tolles Ding. Und damit kriegt man ganz viel Tempo hin. Ich finde auch die Windeln für Alte großartig. Mein Gott, ich werde absolut frei sein und kann wieder machen, was ich will. Und kann auch einmachen, wann ich will. Ich finde das großartig.
Dann ist ja die Szene bei 9 Minuten und 12 Sekunden aus dem epochalen Film Wuff ein Hit, weil da rennt erst einmal energiegeladen und dann etwas schlapper Frau Thalbach alias Frau Klein am Tempelhofer Landefeld, was ja jetzt umfunktioniert worden ist in Berlin zu einem Volkspark, mit ihrem Rollator durch die Gegend.
Ja, das hat auch riesen Spaß gemacht. Vor allen Dingen nachher werde ich dann ohnmächtig und dann werde ich geschoben. Und von Frederik Laue, das ist toll gewesen. Ich hatte viel Freude. Und hinter mir immer der kleine Mops drin.
Ja, Frederik Laue hatte weniger Freude.
Das lasse ich jetzt so stehen.
Was spielen wir denn jetzt als Rollator-Musik?
Oh Gott, als Rollator-Musik, das würde ich jetzt anders titulieren. Also ich muss jetzt nicht meine große Referenz gegenüber von Bach machen, aber ich liebe halt Bist du bei mir, aber besonders in der Version gesungen von Placido Domingo im Duett mit einer, weiß ich jetzt gar nicht mit welcher Sängerin. Wenn Sie das rausgefunden haben, dann sind Sie sehr gut und ich habe große Freude.
Die Arie Bist du bei mir aus der geistlichen Musik des deutschen Barock wurde lange Johann Sebastian Bach zugeschrieben, gilt heute aber als ein Werk seines Zeitgenossen Gottfried Heinrich Stölzl. Und dieses Stück hat Robert Sadin für 2 Gesangsstimmen eingerichtet, Placido Domingo und der in Norwegen geborenen Sängerin und Schauspielerin Sissel. Bist du mein? Bist du bei mir, gesungen von Placido Domingo und der in Norwegen geborenen Sängerin und Schauspielerin Sissel. Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur Katharina Thalbach, Gastgeber Johannan Schelljem. Katharina Thalbach, ihre Lebendigkeit, ihre Erdigkeit, ihr unverstelltes Mundwerk, auch das Berlinern, auch bei Shakespeare, ist...
Also bei Shakespeare wurde bei mir nie berlinert.
Okay, dann haben Sie das nur mal behauptet.
Ja, ich sage, dass das immer von mir gedacht wird. Das war eine Frage, als ich nach dem Westen kam und da stellte ich mich dem WDR vor und dann wurde ich da gefragt, ob ich auch Hochdeutsch sprechen könnte. Und da habe ich dann ja etwas patzig geantwortet, nee, kann ich nicht. Im Osten machen wir auch Shakespeare nur berlinerisch, das geht ja nicht anders. Das ist natürlich eine Lüge.
Ich danke für
die Klarstellung. Ich habe nie berlinert. Im Shakespeare-Stück. Nein, aber ich nehme an, Sie zielen ein bisschen darauf ab, dass ich natürlich auch sehr häufig sehr proletarische Figuren gespielt habe. Und ich gebe auch zu, dass ich die sehr gerne spiele, weil ich natürlich auch mit denen groß geworden bin. Ich bin weniger im Hochadel groß geworden, als denn wirklich auf der Straße und ja, mit ganz normalen Menschen. Und dadurch kenne ich natürlich die Nöte und den Humor und das ist mir sehr vertraut. Und wenn ich in meiner Sprache sein kann, habe ich daran natürlich auch große Freude. Ich habe sehr gerne Gerhard Hauptmann gespielt, also Biberpelz oder Froyon in den Ratten. Das kommt ja nicht so oft vor, dass man das auf der Bühne auch darf. Und ich mache das, habe das Wort Volksschauspielerin auch immer als etwas sehr Positives empfunden, wenn man mich dann so genannt hat. Weil für mich war Therese Giese oder Inge Meisel, das sind für mich großartige Schauspielerinnen gewesen. Und auch große Vorbilder, auch was Sie erwähnten ganz am Anfang, Heidi Kabel. Ich habe dafür eine große, große Schwäche, was aber nicht heißt, dass ich nicht auch gerne mal eine Königin bin, weil die Monarchie oder überhaupt, das ist ein großes Theater. Und das ist bei Shakespeare nicht auszuschließen, dass man da mal auch irgendwann zu einer Königin wird oder, wenn ich es denn darf, auch ein König. Also insofern, ich versuche mich den Figuren natürlich auch in irgendeiner Weise nach längerer Beschäftigung verwandt zu fühlen. Und den Kampf der kleinen Leute, den schätze ich schon sehr, das muss ich sagen. Und ich freue mich da auch, um da vielleicht etwas vorzugreifen, auf eine Produktion, die wir jetzt wieder machen in Berlin. Das heißt Hase, Hase. Und das ist ein Stück von Colline Serreau, was mein Vater vor 30 Jahren am Schiller-Theater inszenierte, als das noch das Theater war. Und das ist auch die Geschichte einer Pariser Großfamilie, wo alle Kinder schon aus dem Haus sind. Und die Familie heißt Hase und sie haben nur noch einen kleinen Nachzögling und das ist ein 14-jähriger Junge, den haben sie, weil er schon mit Hasenzähnen geboren wurde, Hase genannt, deswegen heißt das Stück auch Hase, Hase. Sie wissen aber nicht, dass ihr kleinster Sohn ein Außerirdischer ist. Und diese Rolle habe ich vor 30 Jahren am Schiller-Theater gespielt und damit wurde auch eigentlich das Theater geschlossen. Und jetzt ist das Kudamm-Theater ausgewiesen, beziehungsweise die ganzen schönen Reinhardt-Bühnen wurden zerstört. Und die Ausweichstelle ist jetzt wieder das Schiller-Theater, wo die Staatsoper ausgezogen ist. Und wir spielen wieder Hase, Hase. Und ich darf wieder mit meinen 64 Jahren den 14-jährigen Jungen spielen. Darauf freue ich mich sehr. Und das ist auch ein sehr proletarisches Stück, denn alle Kinder kommen wieder zu Mama zurück. Und eigentlich wollen sie aber den Staat irgendwie doch verbessern oder umstürzen. Es ist ein ganz tolles Stück. Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Und Colline Serreau wird es auch selber inszenieren. Deswegen mache ich hier so ein bisschen Werbung.
Wird das wieder eine Familienproduktion sein?
Ja. Also es spielen meine sämtlichen Brüder mit. Nathanael, Pierre und Philipp. Meine Tochter wird mitspielen. Meine Enkeltochter wird mitspielen. Übrigens meine älteren Geschwister werden die sein. Und mein Bruder Pierre wird die Mama spielen.
Katharina Thalbach, was gibt Ihnen das Spielen im Familienmantel?
Privat gibt es mir, dass ich meine Familie so am häufigsten sehe. weil ansonsten sehen wir uns nicht so häufig, ganz schlicht und ergreifend, weil jeder da doch sehr seiner Wege geht und auch in anderen Städten unterwegs ist oder lebt. Das ist immer eine Gelegenheit, wo wir uns häufig und intensivst sehen. Ich bin es sehr gewohnt durch meinen Vater, weil mein Vater hielt immer ein großes Plädoyer auf Familientheater, natürlich auch sehr geprägt durch Molière, und hat da immer die Fahne sehr hoch gehalten dafür. Und das ist jetzt das Familientheater vielleicht ein bisschen auf die Spitze getrieben, aber ich freue mich dann drauf.
Ist das ein Geheimnis Ihrer Wurzeln, aus denen Sie Energie schöpfen, Erdung schöpfen?
Die Familie?
Ja.
Sicher, ja, bestimmt. Meine Mutter ist sehr früh gestorben, da war ich 12 Jahre alt. Ich habe ja nicht mit meinem Vater gelebt und ich hatte wirklich das Gefühl, sehr alleine zu sein. Das war die Mauer. Und dass ich mit zunehmendem Alter eine immer größer werdende Familie bekomme, das finde ich ziemlich klasse.
Na gut, dann bitte erklären Sie mir Ihr Elend, Katharina Thalbach. Wie kommt es, dass die nach diesem fulminanten, eigentlich hätte er den Oscar verdient, Hände weg von Mississippi, war ein hervorragender Film, der ganz Norddeutschland berühmt gemacht hat, auch im Westen, von Detlef Buck. Jetzt kommen Sie auf Wuff. Also wie kommt dieser sehr seltsame Titel zustande und ist Ihr Spiel da der Freude, der überbordenden Freude oder der Freundschaft zu Detlef Buck geschuldet?
Also das, ich würde sagen, beides. Also der Titel, der gibt ganz klar den Haupthelden dieses Filmes preis, nämlich das sind Hunde. Und zwar nicht nur der Hund von Frau Klein, sondern sehr, sehr viele Hunde. Es ist ja ein Film, der sich aus mehreren Episoden zusammensetzt, beziehungsweise verschiedenen Handlungssträngen, die sich dann aber immer wieder treffen. Und das sind Hunde verschiedenster Art. Feine Hunde, große Hunde, kleine Hunde, Köter. Also wirklich, wer Hunde liebt, der sollte sich diesen Film angucken. Und wer Menschen liebt, der sollte sich diesen Film angucken, weil nicht nur, dass Hunde auch da in diesem Film das Leben prägen, aber manchmal sind sie sogar schicksalshaft, indem sie da neue Wendungen in das Leben ihrer Herrchen, Frauchen reinbringen. Ich finde es auch einfach wunderbar erzählt. Das ist das, was man so sagt, wo man glücklich aus dem Kino rausgeht. Das ist ja auch nicht so oft der Fall. Und das ist in dem Fall wirklich, deswegen kann ich nur sagen, den kann man sich sehr, sehr schön angucken, den Film.
Ja, auch als Katzenliebhaberin, denn da gibt es ja dann auch eine davon. Aber
ja, genau, es gibt auch eine Katze.
Ja, eine hübsche Katze.
Eine bildhübsche Katze.
Und kein Bonbon ist zu schlicht, um nicht in diesen Film gepackt zu werden.
Aber mit Geschmack.
Nun ja, wenn er nicht keinen Geschmack hat, dann kommt der Geschmack gleich mit dem nächsten Bonmot drüber, der die ganze Skala der Gesellschaft, also von Neureichen bis zu den verschiedenen wunderbar karikierbaren Ausprägungen von Prollfiguren auf die Schippe nimmt.
Ja, auf die Schippe nimmt, ich würde sagen, es beobachtet auf eine sehr freundliche, aber natürlich immer mit der Seite, wo man doch dem Humor Vortritt gewährt.
Was spielen wir denn jetzt für eine Musik, um unsere Hörer hinaus zu begleiten?
Ich glaube, das ist eine Musik aus dem Film.
Ah, Alle Hunde dieser Welt von Ernst Kahl und
ach ja, genau.
Kaiser.
Ernst Kahl, ein so wunderbarer, begnadeter Maler und Zeichner und wirklich auch Texter. Also der wirklich, ach, ich liebe ihn. Er ist, kann ich nur jedem empfehlen, sich da Bücher zu besorgen mit seinen Karikaturen, die sind göttlich.
Das ist jetzt schon 18 Jahre her, 19 Jahre her, denn 2000 ist bei Kain und Aber, ich nehme an, das Buch Alle Hunde dieser Welt erschienen und mit dem hat ihr Film Wuff ja auch viel zu tun. Ich glaube, daher stammt der Plot, den Detlef Buck sich genommen hat und sie als, Katalysator eingebaut hat.
Ich verstehe. Ich verstehe.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Katharina Thalbach.
Ich Ihnen auch.
Jetzt kommt Alle Hunde dieser Welt. Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Katharina Thalbach, Gastgeber Johann Anschelje. Und sie packt schon ihre Sachen.
Nein, ich hole die Flasche Wasser raus.
Ihr Straßenköter hat meine reinrassige Tekla geschwängert. Diese Mischlinge können wir nicht verkaufen.
Der Rottweiler ist ein bulliger Riese. Der Pitbull steht oft allein auf der Wiese. Grau ist das Fell vom Weimaran. Neufundländer fahren nicht gerne Bahn. Der Pinscher sich gern streicheln lässt. Mitunter beißt der Mastino sich fest. Der Terrier hat ein fleckes Maul. Der Basset ist ein bisschen faul.
Der Dobermann
greift gern mal an.
Der Golden Retriever
ist dagegen ein ganz lieber. Flecken ziehen den Dalmatiner. Fässer schleppt der Bernhardiner. Er ist bekannt als Lebensretter. Trends der Mode setzt der Zetter. Des Bobtails Blick versperrt sein Fell. Der Rauhaardackel läuft nicht schnell. Am schnellsten der Afghane rennt. Der Collie wirkt intelligent.
Der